Zehntausende Demonstranten, die haben am Wochenende in Deutschland gegen das Anti-Piraterie-Abkommen ACTA und gegen den Eingriff in ihren Lebensraum Internet protestiert. Die EU-Kommission, die zeigt sich von dem unerwarteten lauten Aufschrei unbeeindruckt und auch die Bundesregierung, die hält ungeachtet aller Proteste an ACTA fest. Und Regierungssprecher Steffen Seibert, der sagte gestern, der Vertrag sei notwendig und richtig. Und ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung von Produkt- und Markenfälschung. Und trotzdem haben die Demonstranten in Deutschland schon viel erreicht, nämlich dass Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger die deutsche Unterschrift unter das Abkommen vertagt. Zitat, damit eventueller Diskussionsbedarf ausgeräumt werden kann. Und wir wollen heute über die grundlegenden gesellschaftlichen Konflikte reden, die hinter dem ACTA-Streit stecken. Aber bevor wir das tun, kannst du, Martina Schulte, schönen guten Morgen, das Ganze nochmal kurz erklären.
Ganz kurz, das internationale Handelsabkommen ACTA soll Urheberrechte international durchsetzen. Es wurde weitestgehend ohne die Öffentlichkeit und auf Initiative der USA und Japans ausgehandelt. Die Kritik entzündet sich jetzt vor allen Dingen daran, dass die Verhandlungen von 2008 bis 2010 intensiv von Interessengruppen begleitet wurden, also zum Beispiel von den Branchenverbänden der Film- und Musikindustrie. ACTA sieht beispielsweise vor, dass Internetanbieter die Daten ihrer Kunden rausrücken müssen, wenn ein Rechteinhaber sie verdächtigt, dass sie da irgendwie illegal Musik oder Film oder Bücher runtergeladen haben. Im Kern geht es aber natürlich auch um die Frage, wie das Urheberrecht in der digitalen Welt zu regeln ist. Und wer dazu Näheres wissen will, dem empfehle ich dazu nochmal unser gestriges Gespräch mit Constanze Kurz vom Chaos Computer Club. Darauf habe ich nochmal auf unserer Webseite verlinkt, weil wir wollen uns ja heute eher auf die Metaebene begeben.
Genau, die Metaebene, die besprechen wir jetzt. Worum ging es denn den Demonstranten? Welche größeren Themen außer dem Urheberrecht stecken denn jetzt wirklich dahinter?
Also dazu habe ich mal zwei Einschätzungen mitgebracht. Jan Engelmann, der schreibt im Blog von Wikimedia Deutschland, das Besondere an den Demonstrationen sei gewesen, dass sich an ihnen sehr öffentlichkeitswirksam ein weit verbreitetes Unbehagen artikuliert habe. Die Sorge nämlich, dass die andauernden Copyright Wars das Internet irreversibel verändern könnten. Restriktive Sanktionen seien eben nur schwer wieder zu beseitigen, wenn sie einmal eingeführt sind. Und Faz.net schreibt, hinter diesen Prozessen stecken gleich drei gesellschaftliche Grundkonflikte. Konflikt Nummer eins, die Interessen der Wirtschaft gegen die der Menschen, also in diesem Fall die Interessen der Musik- und Entertainment-Industrie.
Die dieses Abkommen ja auch geheim erstmal hinter Berg gehalten haben. Ne?
Genau, und dann als zweiter Grundkonflikt die Ignoranz der Macht gegen die Empörung der Betroffenen. Da kann man sich ja eben auch einordnen, was du gerade gesagt hast, eben diese geheimen Verhandlungen, die ohne öffentliche Debatte geführt worden sind. Und dann als drittes, der dritte Punkt hier bei Faz.net, das Überkommene gegen die Zukunft, sprich die Netizens gegen die nicht so internetaffinen Menschen. Faz.net kommt jedenfalls zu dem Schluss, dass in allen drei Debattensphären die Diskussion um ACTA und die Politik hat ziemlich ungünstig aussehen lassen oder um es mit einem der vielen Tweets zu sagen, die man bei Twitter lesen konnte zu ACTA, jetzt geht der Politik endgültig der Arsch auf Grundeis.
Ja, das ist ein deutliches Statement, Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA, darum geht's hier in der Webschau. Haben denn die Parteien, wir haben ja gerade über die Politik gesprochen, die jetzt auf einmal reagiert, ACTA sozusagen verpennt?
Also netzpolitik.org meint ja, Markus Beckedahl schreibt, es scheint, dass der Protest die Parteien kalt erwischt hat und völlig überrascht hat. In der Unionsfraktion heißt es angeblich, ACTA habe kein einziger auf dem Schirm gehabt. Beckedahl zitiert aus einem Interview des ARD-Morgenmagazins mit Peter Altmaier, dem parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion. Erste Frage des Journalisten an Altmaier, haben Sie das Thema verpennt? Antwort von Altmaier, ich glaube, dass Grüne, Linke, FDP, CDU, CSU dieses Abkommen im Parlament bislang nicht diskutiert haben. Und Wolfgang Michael schreibt bei kata.info, an den Protesten vom Samstag werden die Parteien noch eine Weile zu knabbern haben, denn neben die professionelle Hochachtung für die Organisationsgeschwindigkeit der jungen Leute tritt allmählich die Ahnung, dass die Urheberrechtsfrage nur der Anlass für etwas viel Tiefergehendes war. Diese Bewegung hat nicht allein die Nerds hinter den Pellets, Öfen ihrer wohlhabenden Eltern hervorgelockt. Sie hat breite Schichten von Jugendlichen erfasst.
Arabischer Frühling in Deutschland, sowas in der Art, in Richtung Urheberrecht. Es gab ja auch schon Proteste gegen MAI oder MAI und TRIPS und diverse andere World Trade Organization Abkommen oder auch die Vorratsdatenspeicherung. Kann man denn diese ACTA-Proteste auch in Richtung antikapitalistische Occupy-Bewegung und Demokratie-Reload verstehen? Das waren ja ziemlich viele Fremdworte.
Till Westermeier, das ist ein grüner Politiker aus Freiburg, der schreibt auf seinem Blog, die Demonstranten vom Wochenende seien jetzt nicht die üblichen linksalternativen Autonomen gewesen, die üblicherweise gegen solche Abkommen auf die Straße gehen, sondern, Zitat, die, zu deren Alltag ein nutzbares Netz ganz und gar dazugehört und die dort ihre Freundschaften pflegen, die sich im Netz kulturell betätigen und dort Kultur mitnehmen. Westermeier fragt auch, handelt es sich jetzt also um eine neue, genuine Jugend, die Kinder der digitalen Revolution oder doch nur um einen Reflex auf die Unzeitgemäßheit althergebrachter Parteien, Organisationen und Verfahren im globalen Informationskapitalismus. Die endgültige Deutung, so Westermeier, steht für ihn noch nicht fest. Wolfgang Michael bei Carta tendiert jedenfalls eindeutig zu These Nummer 2. Er meint, der Unmut richte sich generell gegen die Art, wie in Europas Amtsstuben Politik gemacht werde, die Kultur der Netzsphäre und die Sphäre des politischen Aushandlungsprozesses, die ständen sich nun mal einfach diametral gegenüber.
Wie kann ich das verstehen?
Dazu vielleicht nochmal ein Text zu ein Blick zu zwei Texten von Jörg Blumtritt, der sich genau mit dieser Frage beschäftigt hat. Zunächst einen Text, den er auf seinem Blog Slow Media verfasst hat. Er meint dort, das Netz ohne feste Hierarchie mit rein lokaler Organisation sei das Sinnbild für ein neues Gesellschaftsmodell geworden. Das Maß an Freiheit von Zwang, Freiheit der Rede und die schier unbeschränkten Möglichkeiten zur persönlichen Entfaltung und Kreativität habe gezeigt, wie wir auch leben könnten. Aus dem Kommunikationsnetz sei eine Utopie geworden und das eine eben die Demonstranten zwischen Tahrirplatz und Wall Street, dieser Wunsch nach Selbstbestimmtheit und Selbstorganisation und dafür sei eben diese Kultur im Netz ein Sinnbild und ein Vorbild. Und wenn man sich jetzt im Gegensatz dazu natürlich mal die üblichen Aushandlungsprozesse in der Politik anschaut, dann kann der Unterschied natürlich kaum deutlicher ausfallen. Dazu dann nochmal ein zweiter Text von Jörg Blumtritt. In seinem anderen Blog, das Mimetic Turn heißt, er schreibt da auf, politische Arbeit in unserer repräsentativen Demokratie scheine sich kaum vom Engagement in irgendwelchen anderen Vereinen zu unterscheiden. Statt sich der Themen anzunehmen, sei es nur wichtig zu gewinnen, und zwar die jeweilige Wahl. Danach muss dann das Parteiprogramm und am Ende auch noch ein Koalitionsvertrag durchgehalten werden. Es gehe um Fraktionszwang und Parteidisziplin. Anders sei das nur bei der Piratenpartei, bei der eben auch parteifremde Vorschläge einbringen können, die dann vollkommen offen diskutiert werden. Im System dieser Liquid Democracy werden also Menschen nicht zusammengefasst durch einen Vertreter repräsentiert, sondern jeder repräsentiert sich selbst. Und er schreibt hierzu noch abschließend, und da ich nicht glaube, dass die etablierten Parteien diesen Schritt zu einer nicht mehr ganz so repräsentativen Demokratie mitgehen können, wird es ihnen mit allen Versuchen, sich an die Netzkultur anzubiedern, vielleicht nicht gelingen, die wirklich Unzufriedenen wieder einzufangen, denn denen geht es um weit mehr als um kostenlose Downloads.
Und wenn das wirklich so ist, dann und eine große gesellschaftliche Basis dazu existiert, dann hört sich das nach Revolution an. Schauen wir mal. Die Webschau mit Martina Schulte. Vielen Dank.